Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und in Leute begrüße ich eine ganz außergewöhnliche Frau. Sie hat vor 9 Jahren mit ihrem eigenen Geld das erste Sozialunternehmen Deutschlands gegründet, um denen eine Chance zu geben, die keiner mehr wollte. Die geht schnell pleite, haben Unternehmer und Politiker gedacht. Heute gibt's ihr Unternehmen Manomama immer noch. Sie ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden und beschäftigt über 150 Menschen aus 25 Nationen. Herzlich willkommen, Sina Trinkwalder. Hallo.
Hallo.
Frau Trinkwalder, Sie werden gerne als Sozialunternehmerin bezeichnet. Ist das ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
Das ist also, ich sage es ja mal so, mittlerweile akzeptiere ich es und habe mich daran gewöhnt. Am Anfang fand ich es absolut ablehnend, weil das, was ich mache, für mich nichts anderes ist als anständiges Unternehmertum. Also respektvoll mit Ressourcen umzugehen, und auch Menschen sind eine Ressource, ja. Und ein Unternehmen ist ja nichts anderes als ein Sammelsurium von Menschen. Also brauche ich auch alle und muss alle gut behandeln, damit wir gemeinsam eine Idee nach vorne tragen können. Und ich hatte die ersten 2, 3 Jahre gedacht, komm, jetzt zeigen wir, dass das normales Unternehmertum ist, aber scheinbar ist es immer noch nicht ganz so normal. Insofern akzeptiere ich mittlerweile auch den Begriff.
Aber Sie bezeichnen sich ja auch nicht als Arbeitgeberin, sondern als Arbeitkraftnehmerin. Was bitte ist da der Unterschied?
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein Unterschied insofern, als dass man guckt, woher komme ich? Ja, ich schaffe ja nicht Arbeit heran und verteile diese dann an Ausführungskräfte, furchtbar, oder an die Belegschaft, noch schlimmeres Wort, sondern meine Ladies und Gentlemen geben mir ihre Arbeitskraft, und mit dieser Arbeitskraft habe ich die Möglichkeit, Ideen nach vorne zu bringen, und gemeinsam können wir dieses Unternehmen gestalten. Also insofern habe ich eigentlich die Rollen nur getauscht. Und auf meiner Visitenkarte übrigens steht was ganz anderes, da steht Mädchen für alles.
Genau, Mädchen für alles. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag im Leben der Sina Trinkwalder aus?
Es gibt, glaube ich, eigentlich keinen typischen Arbeitstag, deswegen ja Mädchen für alles, weil ich mache halt all das, was andere nicht machen wollen können oder was ich letzten Endes natürlich auch juristisch als geschäftsführende Gesellschafter machen muss. Und ansonsten kann das ohne Probleme sein, dass ich mitten unter meinen Kolleginnen und Kollegen sitze und mitnähe oder Dinge austüftel. Ich bin viel unterwegs, also ich bin viel bei anderen Unternehmen und erkläre und lebe ihnen vor, wie sie in ihrem Unternehmen Dinge ein bisschen anders machen können.
Also sehr, sehr spannend. Wir werden gleich noch ein bisschen intensiver darüber reden. Und auch über das, was Sie für die Zukunft als wichtig erachten. Darüber haben Sie nämlich ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben. Lassen Sie uns aber am Anfang der Sendung Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir,
dass ich in einer Gesellschaft lebe, in dem es Menschen unterschiedlich gut gehen darf, aber niemandem schlecht.
Wer sagt, wer auf der Straße landet, ist selbst schuld.
Da könnte ich echt böse werden, ist fies und ist nicht richtig informiert oder einfach nur empathiefrei.
Wenn mir jemand sagt, du bist ein Gutmensch,
dann sagt das mehr über den Adressaten aus als über den Empfänger.
Wenn jemand sagt, das geht nicht,
dann ist es die Grenze dessen, der genau das sagt. Und das muss ich noch lange nicht anerkennen.
Erfolg ist für mich.
Erfolg ist für mich das Sammelsurium aus ganz, ganz viel Blut, Schweiß und Tränen, oftmals Scheitern und manchmal ganz schön, ja.
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich als erstes.
Ich wäre nie Bundeskanzlerin, weil ich bin viel zu undiplomatisch, zu direkt und zu ehrlich, um jemals einen diplomatischen politischen Posten einzunehmen. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
3 Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind:
großes Durchhaltevermögen, sehr empathisch bis hin zur Trotteligkeit. Ja, also die einen sagen, die ist schon naiv, aber ich bin nicht naiv, ich will nur nicht verbittert werden. Und ich glaube, sehr humorvoll.
Wenn ich meinem Sohn einen Rat mit auf den Weg geben dürfte, wäre es der folgende:
mach deine eigenen Fehler.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Sie Manomama 2010 gegründet haben, da haben alle gedacht, nette Idee, aber lange wird die nicht durchhalten. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie durchgängig daran geglaubt, ich werde das schaffen, oder hatten Sie auch mal Zweifel?
Ich habe immer daran geglaubt. Weil mit dem Moment, wo du aufhörst, an deine Idee zu glauben oder auch zwischendrin beginnst zu zweifeln, schießt du dich selbst an, nimmst dir Energie, Kraft und auch Selbstüberzeugung, und dann wird es nämlich gefährlich. Also ich persönlich habe immer an die Idee geglaubt, dass es funktioniert. Ich war mir nur nicht sicher, welcher Weg der richtige sein wird, aber es gibt ja viele Wege, und in welchem Zeitrahmen ich was schaffen werde.
Sie beschäftigen, ich benutze mal die Jobcenter-Sprache, ausschließlich Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen.
Ja, ich schnaufe schon durch.
Was sind das für Menschen?
Ja, das ist ein ganz, ganz unsäglicher Ausdruck. Es sind Menschen, die einfach in den Augen von diesen rosinenpickenden HR-Abteilungen zu alt sind, zu klein sind, zu groß, zu dick, zu dünn, haben einen zu großen Migrationshintergrund, in Religion leider eine 6. Also da gibt es tausende Gründe, warum jemand nicht in den Arbeitsmarkt passt. Aber natürlich auch die ganz klassischen Eigenschaften wie alleinerziehend mit ein oder mehreren Kindern, denen man beispielsweise auf einmal wirklich die Arbeitsfähigkeit abspricht, was ich eine Sauerei finde, oder Menschen, die ein vermeintliches Handicap haben. Und wenn ich daran denke, wenn es um Behinderung geht, gerade bei uns in der Näherei, ist so manche Behinderung eben kein Fehler, sondern ein Feature.
Wie sind Sie denn zu Ihren Arbeitskräften gekommen?
Meine Menschen, die bei meiner Mama arbeiten, da bin gar nicht so ich richtig hingekommen, sondern die sind zu mir gekommen. Ja, also als ich damals die Idee hatte, war mir schon klar, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo eine Stellenanzeige schalten.
Weil es Leute, die sonst keiner will, das kann man schlecht schreiben in der Zeitung. Ne?
Richtig, das kann man schlecht schreiben. Und zum Zweiten ist es natürlich so, eine klassische Stellenanzeige, die haben die gelesen, schon 100, 200, 300 Mal und auch darauf geschrieben und keine Antwort bekommen. Ja. Ich kann mich gut an einer meiner Ladies erinnern, die mir gesagt hat, weißt du, ich habe 500 Bewerbungen geschrieben und nicht eine einzige Rückantwort, da stirbt man am Küchentisch. Also war mir klar, das funktioniert so nicht. Und so habe ich wirklich über dieses kostenlose Blättchen, was es bei uns in Augsburg gibt, das mittwochs immer in die Briefkästen geschmissen wird, einen Artikel schreiben lassen und hatte damals die Unterstützung des Chefredakteurs, der wirklich geschrieben hat, okay, die Leute, die Arbeit suchen, sollen einfach mal zu Sina kommen am Mittwoch um 10 Uhr und ihr braucht keine Zeugnisse mitbringen und nichts, kommt. Ja. Und sie kamen, und nicht zu wenig.
Das Jobcenter muss Ihnen ja die Füße geküsst haben.
Das Jobcenter hat mich, finde ich, ganz Bananen in der Birne gehalten. Ja, es war zu der Zeit, als auch ein riesengroßer internationaler Konzern mit dem Smiley im Logo ein neues Verteilzentrum gebaut hat. Und die bekamen eigentlich die gesamte Aufmerksamkeit auch von dem Jobcenter in Augsburg. Und deswegen ist mir eigentlich meine Idee, die wirklich völlig verrückt geklungen hat, nach dem Motto, ich nehme euch diejenigen, die für euch schon lang unvermittelbar gelten, ab. Das haben die nicht für bare Münze genommen und nicht für ernst genommen. Heute, 10 Jahre später, lachen wir alle miteinander drüber. Und ich kann sie auch verstehen. Also ich kann den ehemaligen Arbeitsamtschef und auch den jetzigen wirklich verstehen, wenn er sagt, Sina, damals, jetzt sei mir ehrlich, da kommt der Mädle mit Ende 20 daher und sagt dir, ich nehme dir die bei dir schon seit 20 Jahren im Karteikasten lungern. Ja, im Nachhinein habe ich dann auch Verständnis gehabt. Damals war ich sauer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Trinkwalder, es ist schwer vorstellbar, dass diese Menschen, die so lange erwerbslos waren, morgens um 8 Uhr pünktlich auf der Matte stehen, von Anfang an und bis 17 Uhr durcharbeiten. Oder ist es so?
Das ist ein sehr individueller Weg. Ich finde, man muss jedem Menschen seine Zeit geben, die er benötigt, um erstmal wieder Fuß zu fassen, um das Selbstvertrauen zu entwickeln, um auch die Sicherheit zu gewinnen, dass er jetzt wieder ein Teil einer Gemeinschaft ist. Das dauert unterschiedlich lang und das geht auch. Man muss die Menschen auch begleiten, ja, bei allen Höhen und Tiefen. Weil es gab beispielsweise Ladies, die, oh super, jetzt habe ich wieder einen Job, und die haben 3 Tage auf 180% gearbeitet und dann sind die völlig in sich zusammengebrochen und haben gleich gekündigt. Ja, dann musst du die erstmal eine Woche lassen und nach einer Woche gehst du zu ihnen und sagst, wollen wir es nicht mehr probieren. Schau einfach mal, dass du in der Früh pünktlich kommst. Sag mir einfach, wann du kommen wirst, weil wir haben ja beispielsweise auch Gleitzeit. Also wir haben einfach von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Und wann meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten, entscheiden sie, nicht ich. Ja, die Arbeit muss um die Familie rum und nicht die Familie um die Arbeit herum organisiert werden. Das ist Quatsch. Und so haben wir eigentlich bis heute sehr, sehr viele wirklich wieder komplett in den Arbeitsmarkt integrieren können. Und die fühlen sich auch wohl und sind angekommen. Es gibt aber auch welche, das muss man auch ganz schonungslos sagen, die nicht bereit sind oder die aus verschiedensten Gründen es einfach nicht hinbekommen.
Was machen Sie mit denen?
Ich begleite die wirklich eine ganze Weile über die durchschnittliche Weile hinaus. Und irgendwann habe ich dann auch für mich lernen müssen, dass es einfach keinen Sinn macht. Und man sagt in Bayern so ganz salopp, ein totes Pferd zu reiten. Also, und wenn das Pferd einfach nicht will, will es einfach nicht, dann muss man auch gehen lassen können. Ja. Und das sind eigentlich für mich immer die schwierigsten Momente, weil zum einen ist es für mich ein persönliches Scheitern, ja, weil ich sage, Mensch, wieso habe ich das nicht schaffen können, ihn so zu motivieren, den Menschen, dass er vielleicht Lust an irgendetwas hätte. Ja? Was lag da im Argen? Und gleichzeitig ist es dann auch so, dass natürlich die Menschen selbst sehr oft enttäuscht sind. Nur ist es natürlich bei denen so, dass sie immer die Schuld bei anderen suchen, weil es natürlich viel einfacher und bequemere Geschichte ist. Und gerade in den heutigen Zeit wie in den sozialen Netzwerken, da wird dann durch alle sozialen Medien gehupft und Mann und Mama scheiße und die Trinkweide ist so asozial und die hat mich rausgeschmissen und so, ja. Man braucht dann echt ein hartes Fell, aber das wächst in 10 Jahren.
Was kriegen Sie denn von Ihren Mitarbeitern zurück?
Also im besten Fall gar nichts. Ja, dann weiß ich, dass sie so angekommen sind, dass sie sich um sich kümmern können und auch ihr Leben in den Griff bekommen. Im allerbesten Fall sogar ein, ist schön hier, das macht mir Freude oder Gott sei Dank bin ich da und gell, ich will bis nach der Rente bleiben. Aber in vielen Fällen auch, kann ich mir da nur helfen? Kann ich mir da nur helfen? Also Vertrauen bekomme ich zurück. Ja, es klingt jetzt im ersten Moment so belastend, das ist es aber gar nicht, sondern die Menschen öffnen sich dann und sagen, das war jetzt der erste Schritt und könnte ich einen zweiten und dritten haben. Was viele Menschen erwarten, dass da ein Danke zurückkommt, das können wir erstmal vergessen. Das musste ich hart lernen. Ich war am Anfang oft enttäuscht. Mein Mensch, Meier, da engagiere ich mich über die Maße und Tag ein, Tag aus in der Nacht, früh morgens und versuche möglich zu machen, was nur irgendwie möglich ist und nicht mal ein Danke. Aber wenn man das nicht gelernt hat, dann kann man es auch nicht erwarten, dass es jemand artikulieren kann, ja. Und seitdem ich weiß, das Feld, wo man sät, ist nicht unbedingt das Feld der Ernte. Ja, seitdem ich das weiß und seitdem ich das erkennen durfte, bin ich super fein damit. Ja. Es gibt beispielsweise Menschen, die wissen, ich trinke total gern Kaffee. Und ganz oft finde ich bei mir im Büro ein Päckchen von wo auch immer aus ganz Europa. Sina, ich war gerade da und da. Ich finde es toll, was ihr macht. Halt doch, hier hast du ein Päckchen Bohnen von weiß der Geier was. Ja, das ist ein Danke für das, was ich auch mache. Und das ist in Ordnung, auch wenn es von einer anderen Stelle kommt. Am Schluss gleicht es sich immer aus.
Trotzdem ist es, denke ich, manchmal schon auch ein richtig harter Arbeitsalltag, den Sie da erleben. Warum tun Sie sich das an?
Das habe ich mich oft gefragt. Ich glaube, weil es meine Berufung ist. Es ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt, genau das zu tun. Und deswegen halte ich es so lange durch und bin nicht vergramt oder voller Erwartungshaltungen, bestimmte Reaktionen zurückzubekommen, sondern ich bin unglaublich zufrieden, wenn ich miterleben darf, dass ein Mensch wieder ins Leben gestellt wird. Das macht mich sehr zufrieden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gibt es inzwischen schon irgendwelche Nachahmer?
Es gibt, wenn wir über Sozialunternehmen sprechen, mittlerweile sehr, sehr viele, aber keines im textilen Bereich und auch nicht in der Größe. Das, was ich gemacht habe mit Manu Mama, eben komplett mit meinem eigenen Geld, ohne jegliche Fördermittel, keine Subventionen vom Staat, sondern einfach zu zeigen, dass wir es auch schaffen, mit Menschen, die vermeintlich nicht leistungsfähig sind, stinknormale Wirtschaft zu betreiben. Das ist schon einzigartig.
Ja. Jetzt sagen Sie ja bei Manu Mama, Sie stellen Kleider her und es ist Ihnen wichtig zu sagen, Kleider und nicht Mode. Warum?
Weil Mode immer einem gewissen Diktat unterworfen ist und jedes Modediktat ist auch mit einer Zeit verknüpft. Ja, also das heißt, immer wenn Sie sich so einen Fashion-Fummel kaufen, wissen Sie eigentlich schon beim Hinaustragen des Geschäfts, die Halbwertszeit hat begonnen und dann, wenn die Vogue oder die Cosmopolitan oder wer auch immer sagt, das ist jetzt nicht mehr in, musst du es entweder ganz tief in deinen Kleiderschrank hinunterwuhlen oder gleich zum Müll geben. Das ist völlig kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich verfechten, dass wir sagen, wir stellen gute Bekleidung her, zeitlose Kleidungsstücke. Wir legen Wert auf die Qualität, auf die Verarbeitung der Materialien, ja, und das kannst du nicht nur 1, 2 oder 3 Saisonen tragen, sondern so lange, bis du persönlich nochmal rausgewachsen bist. Ja, es kommt auch vor, ich weiß, wovon ich spreche, ja. Aber das ist das Ansinnen, ich mag das Wort zwar nicht, aber ich meine es leider so, nachhaltig sein, ja, wir müssen respektvoll nicht nur mit Menschen umgehen, sondern auch mit unserem Lebensraum, mit den Ressourcen und dann heißt es auch wirklich diesen Fast Fashion und diesen elenden Brachialkonsum den Garaus zu machen.
Aber als Unternehmerin, die ja auch auf Wirtschaftsbilanzen achten muss, müsste Ihnen doch wichtig sein, möglichst viel zu verkaufen. Das heißt, eigentlich müssen Sie doch ein Interesse dran haben, dass die Sachen modisch sind und deshalb auch schnell wieder aus der Mode kommen.
Ja, aber das ist alte Denke. Ja, diese Denke zu sagen, Hauptsache viel produziert und viel umgesetzt, ist ja nicht respektvoll gegenüber den Arbeitskräften, die dort oder die Arbeitskraft, die da reingesteckt ist, nicht gegenüber den Materialien, die da drin sind. Für mich ist es eigentlich so, wenn jeder in unserem Land eine Manu-Mama-Jeans trägt, dann ist das alles wunderbar. Da brauchen nicht, was weiß ich, 10.000 alle zwei Wochen eine neue.
Sie legen Wert darauf, dass Ihre Kleidung nicht nur regional gefertigt wird, sondern dass auch die Rohstoffe, die man dafür benötigt, falls irgendwie möglich aus der Region kommen. Eine herkömmliche Jeans umkreist zweimal den Globus, bis sie in allen Bestandteilen fertig ist und beim Kunden landet. Wie weit reisen Ihre Jeans?
Also unsere Jeans reist eigentlich überhaupt nicht weit gut. Die Faser, die Biobaumwolle kommt aus Tansania, von einem nächstgelegenen Ort, den wir für gut finden schlichtweg. Die wird CO2-neutral hergestellt, die Biobaumwolle, nur mit Regen bewässert oder mit Regenwasser bewässert und ohne Pestizide. Mit dem Schiff dann nach Bremen. Also unsere Jeans reist im Vergleich zu einer anderen Jeans durch Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.
Das hält sich noch schwer.
Das sind die Länder, die unsere Jeans cruisen und nicht Türkei, Vietnam, Pakistan, Frankreich, weiß der Geier was.
Sie zahlen Ihren Näherinnen über Mindestlohn. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Kleidung trotzdem erschwinglich bleibt?
Also ich zahle meinen Näherinnen nicht über Mindestlohn, sondern wir erwirtschaften gemeinsam für uns alle Grundlohn von 10 Euro die Stunde. Und darüber hinaus gibt es ja verschiedene Boni, Sozialboni und auch quantitative und qualitative Boni. Wie schaffen wir es? Ganz einfach, weil wir sehr effizient arbeiten. Ja, also bei uns gibt es halt nur zwei in der Verwaltung. Es gibt keinen Einkauf, da habe ich das T-Shirt an, ich bin die Abteilung. Es gibt keinen Vertrieb, da habe ich das T-Shirt an, ich bin die Abteilung. Design, ich bin die Abteilung. Also ich habe sehr viele T-Shirts an, wo draufsteht, ich bin die Abteilung. Und wir machen halt alles gemeinschaftlich und dadurch sparen wir uns auch, ich nenne es jetzt mal den verwaltungstechnischen Overhead, den man in klassischen Unternehmen hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal über Ihr Leben vor Manu Mama reden. Das sah ganz anders aus. Sie haben 11 Jahre mit Ihrem damaligen Mann eine Werbeagentur betrieben, mit großem Erfolg auch. Für was für Produkte haben Sie Werbung gemacht?
Ah, wir haben gar nicht für Produkte Werbung gemacht, sondern wir haben für Dienstleistungen eigentlich Online-Anwendungen und den Weg in die Digitalisierung schon begleitet, große Konzerne, also Haushaltsgerätehersteller, Banken. Das machen wir übrigens heute noch. Ja, also die Agentur gibt es nach wie vor, nur weil ich dann vor ein paar Jahren gesagt habe, ich mache jetzt was ganz anderes, kann ich ja nicht einfach meine Verantwortung aufgeben gegenüber den Menschen, die ich damals eingestellt habe, mit denen ich damals schon eine Unternehmung aufgemacht habe.
Aber die betreibt in erster Linie Ihr Ex-Mann jetzt.
Genau.
Wann haben Sie angefangen, am Sinn dessen zu zweifeln, was Sie da gemacht haben?
Das war eigentlich so mit Mitte 20, da fing das so ganz langsam an, weil ich war natürlich alles andere als ein Öko und schon überhaupt nicht interessiert, irgendwelche Obdachlose jetzt zu resozialisieren und in unsere Mitte wieder reinzubringen oder sonst irgendwas. Das war außerhalb meiner Welt, weil ich lebte damals echt in einer Blase, wie viele ja in einer Blase leben, in der Blase eines enorm gut verdienenden Werbers und Kommunikationsmenschen. Aber es war trotzdem so, dass man anfing, darüber zu zweifeln, ob das wirklich Sinn macht, was du da alles treibst, den Konsum immer weiter mit anzuheizen und so weiter und so fort. Und als dann mein Sohn auf die Welt kam, ja, das war wirklich nochmal so ein Meilenstein für mein Umdenken generell. Es war jetzt nicht so, manche Frauenzeitschriften schreiben, ja, mit dem Sohn kam das Hirn auf die Welt, der hat ein eigenes gekriegt und ich hatte meins noch. Aber was schon völlig anders geworden ist, ist die Art der Dimension von Verantwortung, die bei mir eingezogen ist. Weil auf einmal habe ich ein Kind und dann kann ich nicht mehr einfach so rumsauen. Das geht nicht. Aber der fragt mich in 30 Jahren, Mama, was hast du eigentlich gemacht? Ja. Und so dauerte das noch ein paar Jahre. Und dann gab es eine sehr eindrückliche Begegnung am Wuppertaler Hauptbahnhof und das war der Moment für mich zu sagen, okay, cut, finito, das war's.
Das war eine Begegnung mit einem Obdachlosen. Sie waren eigentlich auf Dienstreise gewesen bei einem Kunden, standen an Gleis 1 des Hauptbahnhofs, um wieder nach Augsburg zurückzureisen. Was ist da passiert?
Ja, das war, wir hatten damals zum ersten Mal eine Kampagne mit begleitet, die dann auch im Printbereich lief und die Marketingmanagerin gab mir freundlicherweise, weil die Zugfahrt von Wuppertal nach Augsburg über 4,5 Stunden dauerte, noch ein bisschen von diesen Hochglanzmagazinen mit und das war Ende November Und ich saß dann so da am Bahnhof und habe auf meinen Zug gewartet und die Hälfte der Zeitschriften schon weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, boah, das liest du eh nicht, ja. Und während ich wieder so in mein Handy geguckt habe, war es folgendermaßen, dass ich neben mir was rascheln hörte, aber so genaues weiß man nicht. Und außerdem habe ich ins Handy geguckt. Aber irgendwann war ich doch so neugierig, um zu sehen, was läuft da eigentlich. Und das Einzige, was ich noch mitbekommen hatte, war, dass irgendjemand in eine Jutetüte meine Zeitungen reingeschmissen hat, weil die so ein bisschen geglitzert haben. Sind dann runtergegangen, aufs andere Gleis hoch. Und als ich gesehen habe, wer am anderen Gleis hochgekommen ist, war ich völlig verdutzt, weil es ein total verlebter, ungepflegt, ja, wirklich so ein, ja, bei uns sagt man, abgeranzter Penner ist da hochgekommen. Und da war meine Neugierde da. Sag, was will denn der mit diesen Zeitschriften? Und Gott sei Dank hatte ich noch die andere Hälfte und habe ihm das gezeigt. Und dann kam der zurück und ich knall ihm die Dinger hin und sag, hier, bitte, aber wofür? Und dann, der hat mich gesehen und schaut mich mit offenen Augen an und sagt, wenn Sie, ich sammle die nur vor Weihnachten und da auch nur die hohen oder diese Hochglanzmagazine, weil die so schön glitzern auf der Startseite, also auf dem Cover auf der ersten Seite. Und meine Frau und ich, wir leben um die Ecke, wir sind obdachlos und bauen daraus unseren Weihnachtsschmuck. Und das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, das geht so nicht mehr. Es gibt Menschen in unserem Land, die mit dem, was ich wegwerfe, ihr nicht vorhandenes Zuhause schön machen. Und das war für mich so ein Vorschlaghammer, dass ich die 4,5 Stunden im Zug genutzt habe, mein berufliches Leben neu zu orientieren. Nämlich mit dem ersten Schritt aufzuhören mit der Werbung.
Sie haben aber erst mal einen Zug, der eigentlich gekommen war,
genau,
durchfahren lassen, sind einfach nicht eingestiegen. Und das war, bevor der Obdachlose Ihnen überhaupt seine Geschichte erzählt hat. Können Sie sich erklären, warum Sie den Zug haben fahren lassen?
Nee. Wenn man meinen engen Freundeskreis fragt, was meine geheime Superkraft ist, ist es, glaube ich, schon Neugier. Also die werden Ihnen sagen, boah, die geht dir so lange auf die Nerven, bis die alles genau weiß, ja. Und ich glaube, es ist Neugier gewesen. Mich hat es einfach interessiert, was will dieser Penner mit diesen Zeitschriften, ja. Ich glaube nicht an Zufälle. Alles hat seinen Grund. Manches erschließt sich dir nur nicht gleich. Heute nach 10 Jahren weiß ich, warum ich diesen Zug sausen habe lassen. Weil das der Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts für mich war. Und auch der Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts für ganz, ganz viele Menschen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Trinkwalder, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was Sie gemacht haben, wie die Vergangenheit aussah momentan. Treibt Sie aber ein anderes Thema um, nämlich unsere Zukunft. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Zukunft ist ein guter Ort, mit Ihrer Vision für die Zukunft. Jetzt sind Sie aber weder Zukunftsforscher noch Hellseher. Was hat Sie dazu gebracht, so ein Buch zu schreiben?
Was hat mich dazu bewegt? Ich glaube, die vielen, vielen Erfahrungen, die ich machen durfte der letzten 10 Jahre mit Menschen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft. Ja, weil das ergibt dann ein Puzzle, weil die Zukunft ist ja nichts anderes als, dass sie sich einfach den Zustand ansehen und auch erleben, vor allen Dingen der Gesellschaft, in der wir leben. Und jeder von uns bekommt meistens immer nur einen Teilbereich mit. Und doch Manu Mama, doch meine anderen Projekte wie Bridgeback, wo ich mich um Obdachlose kümmere, aber auch durch meinen Freundeskreis, der nach wie vor noch in den Medien und in der Werbung unterwegs ist, fügt sich da so ein Bild zusammen und dann kannst du auf einmal anfangen, darüber nachzudenken, Moment mal, okay, wenn das unsere Gesellschaft ist, was brauchen wir denn da? Ja?
Sie haben ja selbst auch ein paar Versuche gestartet und diese ausgewertet. Welche zum Beispiel?
Oh, ich habe ganz viele Versuche gestartet. Beispielsweise für mich wirklich der spannendste Versuch war der eines Tests von einer Art bedingungslosem Grundeinkommen, weil ich ein großer Verfechter und wirklich ein glühender Befürworter eines Grundeinkommens bin. Aber es funktioniert halt nicht. Es funktioniert nicht in der nächsten Zukunft, erst in der zweiten. Warum? Weil die Menschen, die heute schon sich bedingungslos aussprechen für dieses Grundeinkommen, die sind in der Lage, sich selbst zu motivieren und schöpfen ihre Kraft aus ihrem Inneren heraus. Weil aber ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr über diese sogenannte intrinsische Motivation verfügen. Also es ist eine ganz einfache Erklärung. Wenn man einen Mitmenschen fragt, kannst du das mal machen? Denkt er sich oder spricht sogar aus, was kriege ich dafür? Wir sind nur noch extrinsisch motiviert. Wir tun Dinge nur noch aus Gegenleistungsgründen. Es rührt daher, dass wir eben auch so sozialisiert sind. Das ist völlig normal. Und unter diesen Bedingungen funktioniert ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht. Ja? Und ich habe das auch probiert. Ich habe zu meinen Ladies gesagt, ihr könnt kommen, ihr könnt gehen, ihr bekommt euren Grundlohn, kein Problem. Die kamen, gar keine Frage. Ja, weil natürlich auch viele Menschen nicht im Hinterkopf behalten, dass Erwerbstätigkeit auch soziale Teilhabe ist. Das ist, glaube ich, wenn ich so ein bisschen die Erfahrung auch nehme mit meinen Kolleginnen und Kollegen, der größere Part sogar, ja, wieder Anschluss zu finden an Mitmenschen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja, aber es ist eben so gewesen, und das war das Spannende, sie haben aufgehört, sich zu helfen. Wieso soll ich dir helfen? Du kriegst genauso viel wie ich. Also das war wirklich verheerend für mich. Und deswegen sind das alles so Erfahrungen gewesen, die ich dann sehr akribisch auch aufgeschrieben habe, die ich mit Sozialwissenschaftlern diskutiert habe, mit Politologen, also mit Wissenschaftlern diskutiert habe, für die das übrigens auch sehr, sehr spannend war. Ja? Weil es natürlich in der Wissenschaft so ist, wenn ein Test gemacht wird, wird eine Probandengruppe ausgeguckt, die werden auch informiert, und dann wird es natürlich immer ein bisschen verfälscht, das Ergebnis. Ja? Meine Ladies wussten ja gar nicht, was ich eigentlich testen will. Das ist der Riesenunterschied gewesen. Also es ist quasi live aus der Praxis, on the rocks, mal gucken, was passiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, Frau Trinkwalter, hat den Titel Zukunft ist ein guter Ort. Wenn wir auf die Gegenwart schauen, dann gibt es da durchaus Tendenzen, die einen daran zweifeln lassen, finde ich. Der drohende Klimawandel, die großen Volksparteien verlieren an Zustimmung, die Populisten werden immer lauter. Hat unser politisches System Ihrer Ansicht nach noch eine Chance?
Wir leben im Zeitalter des Endes einer Volkspartei. Warum? Weil wir Menschen immer individueller werden. Wir können ja Kompromisse gar nicht mehr aussprechen, geschweige denn sie schließen. Ja? Wir sind mittlerweile der Meinung, wenn ich nicht zu 100% etwas bekomme, bin ich ein Opfer. Und genau das widerspiegelt sich auch in unserem politischen Rahmen momentan. Ja? Wenn nicht genau eine Partei alles das vertritt, was ich für gut erachte, gehe ich nicht wählen oder wähle ich so extrem, um ihnen einen Denkzettel zu geben. Und das ist eben die Problematik, die wir zum einen haben. Zum zweiten ist es so, dass die Politik nicht ehrlich mit uns umgeht, weil die weiß längst, dass die Digitalisierung sehr wohl sehr viele erwerbstätige Arbeitsplätze einfach in die Luft schasst. Ja. Schauen Sie, wir sind momentan dabei, die ganzen skandinavischen Länder 2030, 2040 werden keine Verbrennermotoren mehr zugelassen. Und auch Deutschland wird irgendwann als letzter nachziehen und sagen, dann machen wir halt auch mit dieser E-Geschichte. Ja. Nur, das heißt doch, Sie brauchen nur noch ein Fünftel der Menschenmenge der Arbeitskräfte, um ein E-Auto zu produzieren. Es hat viel weniger Bauteile. Ja? Also es werden nachweislich Arbeitskräfte wegfallen. Wir brauchen keine Steuerberater mehr, keine Steuerfachkräfte. In Irland brauche ich schon kaum mehr Beamten, weil die alles digitalisiert haben.
Aber es gibt ja Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, dafür werden in anderen Bereichen,
richtig,
Arbeitsplätze entstehen.
Das sagt auch der bayerische Wirtschaftsminister, wo ich sehr lachen musste, als er gesagt hat, naja, gut, in Ordnung, dann wird sich die Software irgendwann selbst schreiben, aber da muss halt der Softwareentwickler Kabel buddeln für 5G. Das sind Planspielrechnungen, die gehen politisch schon. Aber in der freien Wirtschaft geht das so nicht. Ja. Richtig ist, wir werden einen immer größeren Fachkräftemangel bekommen. Aber die Menschen müssen ja auch bereit sein von den Fähigkeiten, Fertigkeiten. So, und das wird eben nicht aufgehen. Aber diese Digitalisierung und der Abbau der erwerbstätigen Arbeitsplätze, und das sagt eigentlich keiner, gibt uns eine riesen Chance. Warum? Wir sind alles unglaublich gebildete Menschen, die durchaus Lust haben, die Dinge anzupacken. Ja? Und diese Menschen werden vom Arbeitsmarkt freigestellt. Und da, wenn wir das gesellschaftlich einsetzen, das Know-how und das Engagement, dann haben wir hier in wirklich blühende Landschaften in der Zukunft.
Aber wenn die freigesetzt sind vom Arbeitsmarkt, von was sollen die denn Ihrer Ansicht nach leben?
Wir müssen die Menschen erstmal wieder hinführen, zu sagen, du, pass auf, es macht auch Spaß, sich gesellschaftlich zu engagieren, weil, ob du es glaubst oder nicht, du bist auch ein Teil dieser Gesellschaft. Ja? Und dann müssen wir auch füreinander was tun, aber das müssen wir lernen. Wir können es aber nur über finanzielle Anreize lernen. Und deswegen habe ich die Idee des Sozialeinkommens, dass, wenn du irgendetwas tust, was der Gemeinschaft etwas bringt, aber was du tust, entscheidest du ganz alleine. Wenn es einen Nutzen hat für die Allgemeinheit, aktivierst du auch dieses Sozialeinkommen. Wenn Sie sagen, ach, also ich kann als Radiomoderatorin unheimlich gut sauber sprechen und meine Nachbarskinder lispeln sich hier echt quer durch die Gegend, ich zeige denen einfach mal, wie man ordentliches P spricht, ja, oder Sprachübungen macht, ist das doch nützlich für alle. Ist doch überhaupt kein Problem.
Und dafür soll ich dann Geld kriegen?
Ja, natürlich.
Und wie soll das nachgewiesen werden, dass ich diese Dienstleistung tatsächlich
erbringe? Dafür bringt uns wohl die Digitalisierung sehr viel, oder? Wir sehen es ja heute schon an Tauschbörsen und an Nachbarschaftsbörsen, ja. Also mit dem Moment, wo Sie beispielsweise einen Bedarf einstellen in Ihre regionale Plattform und irgendjemand klickt drauf, ist ja digital schon mal dahinter ein Haken gesetzt. dann heißt es, super, da ist was geschehen, das kann jemand brauchen, das ist aktiviert. Viel öfters fragen die Menschen aber, wie willst du den Schmarrn denn eigentlich finanzieren?
Nämlich?
Nämlich, wer die Hoheit der Roboter hat, dem gehört künftig die Welt. Wenn wir jetzt schon sehen, dass der Logistikdienstleister mit dem großen Smiley drauf mehr und mehr automatisiert, immer weniger Menschen braucht, irgendwann braucht er gar keine mehr. Und das ist auch okay so. Aber alle Roboter, alle Automatisierungsgrade, die Menschen erwerbslos machen, die müssen auch dafür sorgen, dass diese Menschen versorgt werden. Wir brauchen also eine Maschinensteuer. Und diesmal brauchen wir sie wirklich. Ja, wir haben lange darüber diskutiert. Jetzt müssen wir sie halt machen. Robotersteuer, Automatisierungssteuer. Und dann funktioniert es auch. Luxussteuer für übermäßige Ressourcen. Ganz klar. Es soll jeder Fleisch essen, ja. Aber es gibt beispielsweise eine bestimmte Menge an Fleisch, die die Erde verträgt, was wir verspeisen. Das sind, glaube ich, so 600 Gramm die Woche. Ist auch in Ordnung. Wenn jetzt jemand meint, er braucht 5 Kilo in der Woche, dann muss er halt 4.400 Gramm extra besteuern, weil er auf Kosten der anderen seinem Luxus frönt. Und mit diesen ganzen Steuern können wir wunderbar unsere Gesellschaft vollumfänglich finanzieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Trinkwalder, was ist zum Beispiel mit Dingen wie Flugreisen oder Individualverkehr, dass ich einfach sagen kann, ich möchte schnell irgendwo hin, setze mich ins Auto und fahre los? Wird das in Zeiten des Klimawandels zukünftig noch möglich sein?
Was mir an dieser ganzen Diskussion nicht gefällt, ist die Radikalität, die jede einzelne Gruppe für sich pachtet. Ja? Weil es ist eine sehr, sehr individuelle Betrachtung notwendig, um auch fair und gerecht für alle zu entscheiden. Also ich wohne in der Stadt, ich brauche kein Auto und ich habe auch kein Auto. Ich fliege innerdeutsch sowieso nicht und seit 3 Jahren gar nicht mehr, weil ich einfach zeigen möchte, dass es geht. Einen generellen Individualverkehr zu verbieten, empfinde ich für absolut blödsinnig, ja, weil es kommt immer darauf an, wo man wohnt. Wenn man in der ostfriesischen Einöde wohnt, dann braucht es nun mal ein Auto, weil es keine Angebote für den öffentlichen Nahverkehr gibt. Darüber hinaus, vielleicht fliegen wir in 40 Jahren CO2-neutral, wir wissen es ja nicht. Aber solange das nicht so ist, und hoffen wir, dass die Forscher da mal hinkommen, sind wir im Zugzwang, unser Verhalten zu ändern. Ja? Also wir können nicht sagen, wir warten jetzt erstmal ab, bis ihr eine Lösung habt, sondern wir müssen jetzt etwas tun. Ich glaube nicht, dass wir es in dieser Radikalität brauchen, sondern wir müssen fair und ehrlich zu uns selbst sein. Brauche ich es oder kann ich das, was ich hier eigentlich unnütz verbrate, jemandem aufs Konto schreiben, aufs Imaginäre, der es wirklich vonnöten hat.
Und Sie sagen ja auch, Welt retten muss Spaß machen.
Richtig.
Wie kann Verzicht, das ist es ja zum Teil dann schon, auch Spaß machen?
Also momentan geistert auch so eine Runde durchs ganze Netz und über, nein, Welt retten kann keinen Spaß machen, wir müssen endlich ernst sein. Ach, völliger Quatsch. Also wenn wir das Lächeln verlieren und die gute Laune an dem, was wir machen, ja, dann wird es nichts Gescheites. Und beispielsweise, es gibt die Methodik der Gamifizierung, die mittlerweile im schulischen Einzug gehalten hat, in Unternehmen sowieso schon, ja, da gibt es bei dem Fastfood-Restaurant seit 20 Jahren schon den Mitarbeiter des Monats, so ganz plump müssen wir es nicht machen, ja. Aber wenn wir sehen, wie viel Freizeit wir verbringen mit Games beispielsweise, Moorhuhn schießen, Acker beackern, Städte aufbauen, ja, wieso bauen wir die denn nicht offline auf und sammeln online dafür Punkte? Wieso kann nicht unsere digitale Uhr uns am Morgen sagen oder unser Assistent oder was auch immer, hallo Sina, grüß dich. Du, wenn du das Auto stehen lässt und mit dem Radl fährst nach den aktuellen Verkehrsaufkommen, brauchst du nur 3 Minuten mehr. Übrigens kriegst du 17 Gesundheitspunkte mehr, weil du deinen dicken Hintern mal wieder aufs Rad bewegt hast. Können wir auch gerne deiner Krankenkasse gleich melden, weil dann kriegst du wieder 5 Euro Gutschein für den nächsten Fitnessstudio. Und übrigens, wenn du jetzt die 13 Kilometer noch radelst ins Büro, wäre es super, weil dann hast du nämlich für dein Viertel den Topf voll gemacht mit geradelten Kilometern, dann können wir den Spielplatz neu renovieren in deinem Viertel. Also, da soll mir einer sagen, dass das nicht funktionieren wird. Es wird funktionieren.
Aber Sie wollen hoffentlich nicht so eine Totalüberwachung wie in China, oder?
Im Gegenteil.
Weil die machen sowas ja schon auch ein bisschen.
Ja, das Spannende ist ja, wir müssen jetzt die Weichen legen, dass wir genau da nicht landen. Ja? Dass wir eben nicht in einem totalitären, überwachenden Staat landen, in einem Digitalstaat landen. Aber gleichzeitig müssen wir auch erkennen, dass wir nicht auf der anderen Seite landen wollen, nämlich in einer privatwirtschaftlichen Totalüberwachung. Das, was aus Amerika kommt. Hallo Alexa und Konsorten. Ja? Wo dann unser derzeitiger Innenminister auch ganz gerne mit anzapft. Ja? So völlig katastrophal. Alles Digitale gehört in die Hände der Bürger, gehört in unsere Hände. Es ist von uns zu gestalten und es gehört uns. Und wir entscheiden, wie und was damit verfahren wird. Und dann funktioniert es auch.
Sina Drinkwalder, ich wünsche Ihnen noch viele gute Ideen und viel Mut und Umsetzungskraft für Ihre berufliche und private Zukunft. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Bei Ihnen ist es gar nicht so leicht, weil Sie ja eigentlich versuchen, sich mit möglichst wenig Ballast zu beladen.
Alles.
Genau. Aber ich glaube, ich habe doch was gefunden, was Sie gut gebrauchen können. Ich greife mal hier kurz in die gelbe Tasche.
Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Dann sind Sie meinem Mann schon was voraus. Der weiß immer nie, was er mir schenken soll.
Ich gebe Ihnen mal dieses Körbchen hier rüber.
Oh yes, ich sehe Kaffee.
Ich weiß, Sie sind leidenschaftliche Kaffeetrinkerin.
Oh, das ist ja lieb.
Deshalb den kriegen Sie auf jeden Fall für einen guten Start in den Tag.
Vielen
Dank.
Aus
einer regionalen Mainzer Kaffeerösterei. Dazu noch was, was Ihnen Kraft gibt. Das Ingwer in dunkle Schokolade getaucht und eine Dose mit 100 verschiedenen Sprüchen, die Ihnen 100 Glücksmomente bescheren, kann man, glaube ich, auch ganz gut brauchen.
Vielen, vielen Dank.
Viel Freude damit und danke, dass Sie hier waren.
Danke.